Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Die EU und wie sie im Kleinen, im Regionalen wirkt und Projekte auf die Beine stellt, so wie sie es nach dem eigenen Selbstverständnis auch tun sollte, das schauen wir uns in dieser Sendung am Beispiel Sachsen an. Dort verdankt ein Museum für Stickerei seine Existenz in erster Linie EU-Geldern. Und mitten im EU-Wahlkampf befinden sich derzeit natürlich auch die CSU und die AfD mit deutlich unterschiedlichen Zielen und Maßnahmen dabei. In Sachen Personal kreuzen sich in Bayern aber sozusagen momentan die Wege der beiden Parteien. Der frühere Fraktionschef der AfD im Landtag steht vor dem Eintritt in die CSU, was in diesen Tagen für viel Diskussionsstoff sorgt.
Auf den Spuren der EU in Deutschland.
Im Rahmen der Europawahlen, die schon in weniger als 2 Wochen anstehen, blicken wir bei Deutschland heute auch auf regionale Aspekte der EU. Sie hat sich ja unter anderem auf die Fahnen geschrieben, Regionen und Kommunen zu unterstützen. Und besonders in Zeiten, in denen immer mehr Menschen in Städte ziehen, erscheint das umso dringender für viele Gegenden, unter anderem eben in Deutschland. In Sachsen ist ausgerechnet ein Museum für Industriegeschichte so ein Ort, der einige europäische Elemente in sich vereint und der ohne EU-Fördergelder wohl nicht existieren würde. Und zwar ist das die Plauener Schaustickerei. Bastian Brandau hat sie sich für uns zeigen lassen.
Also der Stickersaal ist hier. Hier ist der Wagen. Wir haben jetzt die Klippen auf der rechten Seite.
Die Europäische Union stickt ein bisschen mit, wenn Frank Luft, Brille, kariertes Hemd und schwarze Weste, die Geräte in der Plauener Schaustickerei vorführt. Gegründet von einigen Enthusiasten, hat die Schaustickerei auch Geld aus EU-Mitteln erhalten, um Arbeitsplätze hier im Vogtland zu fördern. In der einstigen deutsch-deutschen Grenzregion, unweit der heute kaum noch sichtbaren deutsch-tschechischen Grenze. Bundesweit zuletzt wieder in den Schlagzeilen nach einem Neonazi-Aufmarsch. Auf seiner Führung zeigt Frank Luft auf die lange Reihe von Klemmen an dem über 5 Meter langen Stickrahmen. Sie bewegen die Nadeln durch den aufgespannten Stoff.
Jetzt haben wir durch den Stoff durchgestochen. Und jetzt hat die Klippe auf der anderen Seite die Nadel gefasst.
Frank Luft zieht am Hebel einer der ältesten Maschinen hier. Eine, die mit Muskelkraft bedient wird. Konzentriert fährt er mit einer Metallspitze ein stark vergrößertes Stickmuster Punkt für Punkt nach. Jedes Mal, wenn er den Hebel zieht, wird der Faden durch den Stoff durchgestoßen. Die Maschine überträgt und vervielfältigt so das Muster auf ein 5 Meter langes Stoffband. Die Kluppe, die Klemme auf der anderen Seite, nimmt den Faden wieder entgegen und so geht es hin und her.
Und das haben die Sticker 12, 14 Stunden gemacht damals. Das verlangt doch einen relativ großen Kraftaufwand. Das war auch die Zeit, wo die Stickerei von der Frauenarbeit auf eine Männerarbeit übergegangen ist. Hier saßen dann männliche Sticker und haben den Wagen hin und her bewegt.
Die ersten Maschinen dieses Typs kamen 1857 nach Plauen aus der Schweiz. Dort im Kanton St. Gallen befand sich das zweite europäische Stick- und Spitzenzentrum.
Der sächsische Maschinenbau war damals noch nicht in der Lage, solche Maschinen zu produzieren. In Plauen wurden dann noch weitere Maschinen von der Schweiz gekauft. Aber schon 1861 beginnt dann auch der sächsische Maschinenbau, diese Schweizer Maschinen nachzubauen.
Die sächsischen Maschinenbauer legten nach und dann wieder die Schweizer. Und bald war der gesamte Stickvorgang hier wie da automatisiert. Ein Stück europäische Industriegeschichte, die hier in Plauen erlebbar wird. In der Schaustickerei können Besucher die Maschinen von damals in Betrieb sehen. Und sie können nicht nur den Aufstieg, sondern auch die schwierigen Zeiten nachvollziehen, in Plauen wie in Europa. Die Krise vor dem Ersten Weltkrieg, schließlich die Verstaatlichungen der vielen kleinen Betriebe in der DDR. Von der war auch die Stickerei im Plauner Osten betroffen, in der sich heute die Schaustickerei befindet.
So, Achtung.
Längst hatten Lochbandmaschinen die Produktion übernommen, die mussten nur noch von wenigen Menschen überwacht werden. Nach der Wende wurden hier, jetzt wieder privatwirtschaftlich, noch einige Jahre Gardinen hergestellt.
Das sind die Maschinen, die bis 1996 gelaufen sind, sogar in den 90er Jahren noch teilweise dreischichtig im Einsatz waren. Aber die Zeit war dann relativ schnell vorbei. Mitte der 90er Jahre lässt das Interesse an Stickereiprodukten dann auch nach hier. Die Löhne in der ehemaligen DDR sind dann auch entsprechend gestiegen. Und es war dann weniger attraktiv, hier noch Stickereien herzustellen.
Wohin mit den ausgemusterten Maschinen? Engagierte Menschen setzten sich dafür ein, einige zu erhalten und immer wieder auch vorzuführen. Und das in Umbruchzeiten mit hoher Arbeitslosigkeit und wirtschaftlicher Unsicherheit. So entstand über viele Jahre aus einem Verein die Schaustickerei durch die ehrenamtliche Arbeit von Menschen wie Gabriele Rudolph, die seit 2015 das Museum leitet. Gabriele Rudolph, halblange blonde Haare, ist gelernte Textildesignerin und trägt natürlich einen blauen Spitzenschal. Das kulturelle Erbe der Stadt Plauen sichtbar zu machen, sei die wichtigste Aufgabe des Museums.
Weil die Biografien vieler Menschen, die hier gearbeitet haben, eng mit der Stickerei verbunden sind und auch die Stadt ja die Stadt der Spitzen ist. Und viele Leute kommen dann hierher und sagen hier, ach so ist das entstanden. Jetzt haben wir zu den Deckchen, die wir immer so viel bekommen haben, ein ganz anderes Bild.
Förderungswürdig finden Stadt und Landkreis und unterstützen den Verein Vogtländische Textilgeschichte, den Trägerverein des Museums, mit regelmäßigen Zahlungen. Auch die Europäische Union hat das Engagement der Menschen in der Schaustickerei finanziell unterstützt. Im Verein und seiner Arbeit sieht die EU ein gutes Beispiel für bürgerschaftliches Engagement, eines der EU-Ziele. Mit dem Programm Lokales Kapital für soziale Zwecke wurden Arbeitsplätze in der Schaustickerei gefördert.
Ja, also das ist natürlich schon schön, wenn man sieht, dass auch das ein bisschen über Plauen hinausgeht und über den Kulturraum im Vogtland und über die Stadt. Das ist doch eine Anerkennung für die Einrichtung.
Anerkennung, etwas, worüber derzeit in Sachsen viel diskutiert wird. Genau wie über die Zeit nach 1990, die Umbrüche, die Massenarbeitslosigkeit. Immer wieder gab es da geförderte Stellen in der Schaustickerei. Vollzeitstellen gibt es auch heute nicht im Museum. Vieles findet auch auf Honorar- oder auf ehrenamtlicher Basis statt. Geld könnte sowieso immer mehr da sein. Auch an den Gebäuden gibt es eigentlich immer etwas zu sanieren oder auszubessern. Aber Verein und Schaustickerei laufen heute auf sicheren Schienen, sagt Museumsleiterin Gabriele Rudolph und sieht sich seit einigen Jahren vor neuen internationalen Herausforderungen.
Wir bekommen auch viele Gäste aus dem Ausland, aus Frankreich. Wir haben englischsprachige Führungen, die allerdings besser vorher angemeldet wären.
Zuletzt wurde die Website nach dem Englischen auch ins Französische übersetzt. Eine Sprache, mit der sich auch der europäische Kreis in die Schweiz schließt, von wo vor über 150 Jahren die ersten Stickmaschinen nach Plauen gekommen waren.
Es ist jetzt ein großes freundschaftliches Verhältnis zwischen den Schweizern und zwischen uns. Und viele Besucher aus der Schweiz kommen, viele Museumsbesucher, die also schon in der Schweiz waren und dann sagen, ja, wir wollen ja auch mal hier das Zentrum der Stickerei sehen.
Eine Reportage aus Sachsen von unserem Landeskorrespondenten Bastian Brandau. Eine Landesregierung in Bayern ohne absolute Mehrheit der CSU. So langsam hat man sich wohl im Freistaat daran gewöhnt. Fast auf den Tag, genau 6 Monate, steht die Koalition zwischen den Christsozialen und den Freien Wählern mittlerweile. Dass die CSU nicht alleine regieren kann, das liegt maßgeblich daran, dass die AfD viertstärkste Kraft in Bayern geworden ist. Allerdings scheint die Einheit der Fraktion im Landtag durchaus brüchig zu sein. Markus Plenk heißt der Mann, der seit einiger Zeit im Fokus steht. Er war Fraktionschef der AfD. Mittlerweile hat er die Partei verlassen und er möchte Mitglied bei der CSU werden. Michael Watzke beobachtet dieses Thema für uns. Herr Watzke, wenn also ein Übergelaufener von der AfD bei der CSU ein neues Mitglied werden sollte demnächst, ist das ein Grund zur Freude?
Das kommt drauf an, wen Sie fragen. Für die AfD natürlich nicht, denn die hat große Probleme, die Einheit ihrer Fraktion zu bewahren, wenn einer der beiden Fraktionschefs, und Markus Plenk war ja einer der beiden neben Katrin Ebner-Steiner, wenn der also jetzt abspringt und dann vielleicht sogar zur CSU geht, für die CSU. Dagegen ist es möglicherweise ein Grund zur Freude, aber auch dort ist man sehr vorsichtig. Die CSU Ruhpolding, also im Heimatort von Markus Plenk, hat jetzt angedeutet, das sollte sich Markus Plenk um eine Parteimitgliedschaft bewerben, dann würde man das prüfen und wahrscheinlich sogar positiv prüfen. Allerdings würde es dann ein Jahr Probemitgliedschaft geben und man würde das sehr genau beobachten. Diese Haltung der CSU Ruhpolding ist natürlich mit der CSU-Landesleitung in München abgesprochen. Man weiß, dass dieser Fall Markus Plenk durchaus Symbolwirkung hat, dass die CSU auch aufpassen muss, da keinen Fehler zu machen. Aber grundsätzlich, um auf die Frage zurückzukommen, für die CSU ist das ein Grund zur Freude, denn natürlich könnte Markus Plenk dann auch die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag verstärken und das kann die CSU gut gebrauchen.
Wer ist Markus Plenk überhaupt und warum war er also ursprünglich überhaupt in der AfD, wenn da jetzt dieser Wandel, Sinneswandel eingetreten ist?
Markus Plenk ist 50 Jahre alt. Er kommt, ich habe schon gesagt, aus Ruhpolding, also aus Oberbayern. Er ist Biolandbauer und gleichzeitig hat er Wirtschaftswissenschaften studiert und ist Unternehmensberater. Er hat im Gespräch mit mir gesagt, dass einer der Gründe für ihn 2015 sich der AfD anzunähern, er war bis dahin in der Bayernpartei, dass einer der Gründe die Flüchtlingspolitik gewesen sei. Er sei allerdings kein Hardliner, kein Rechtsaußen und er habe in der AfD immer wieder für eine gemäßigte Haltung gekämpft, aber irgendwann sei er es leid gewesen, die bürgerliche Fassade aufrechtzuerhalten, während ein großer Teil seiner Partei und seiner Fraktion im Bayerischen Landtag, nämlich eine rassistische und rechtsextreme Partei sei. Also, warum ist Markus Plenk in der AfD gewesen? Sicherlich in erster Linie aufgrund der Flüchtlingspolitik. Jetzt, sagt er, hat er sich davon abgekehrt. Er fühlt sich der CSU sehr nahe. Ich habe heute noch mal mit ihm telefoniert und er hat gesagt, er will zwar nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber alles deutet darauf hin, dass er in dieser Woche oder in den nächsten Wochen dann tatsächlich einen Mitgliedsantrag bei der CSU stellt.
Ist das dann für die AfD ein Problem für die Fraktionen im Landtag?
Ja, es ist ein Problem, weil Markus Plenk als Fraktionschef, als ehemaliger Fraktionschef ja nicht der Einzige ist, der der Partei den Rücken kehren will. Es gibt noch sehr viele weitere. Da läuft ein tiefer Riss durch die Fraktion. Das hatte sich eigentlich schon vor der Wahl abgezeichnet, dass es da 2 Fraktionen gibt in der AfD. Eine gemäßigte und eine, die sehr stark mit einem Rechtsaußen wie Höcke paktiert. Dazu gehört auch Katrin Ebner-Steiner, die 2. Fraktionsvorsitzende. Und natürlich könnte die AfD komplett zerreißen, dass die Gefahr ist noch nicht gebannt. Und darauf hoffen natürlich viele, vor allem die CSU, denn die AfD war die stärkste, zumindest zahlenmäßig die stärkste Oppositionspartei. Nein, das war nicht die stärkste, nach den Grünen aber die zweitstärkste. Und wenn die jetzt in sich zusammenfällt, dann ist das für die CSU natürlich von Vorteil.
Und hatte die CSU bislang in der Koalition mit den Freien Wählern eine Art Umgang bisher gefunden im Landtag mit der AfD in diesen ersten 6 Monaten?
Ja, diesen Umgang hat Ministerpräsident Markus Söder und der CSU-Chef Markus Söder ja vorgegeben, nämlich eine ganz klare Abgrenzung, sowohl semantisch, also in der Wortwahl, aber auch in den Themen. Und wenn man mal schaut, was für Themen in der CSU und in der Koalition jetzt eine große Rolle gespielt haben und wohin die CSU gegangen ist, beispielsweise in der Umweltpolitik mit einem Artenschutzgesetz, dann ist das eine Richtung, die deutlich sich abkehrt von der AfD-Linie. Also da ist eine klare Abgrenzung, merkt man jetzt auch im Europawahlkampf. Das sind wirklich, da gibt es ganz wenig Überschneidungen. Und das Ganze merkt man hier auf den Gängen des Landtags, auch im persönlichen Umgang. Da gibt es nicht viele Anknüpfungspunkte. Das sind wirklich zwei verfeindete Lager.
Und Stichwort Anknüpfungspunkte, woran knüpfen die Parteien CSU und AfD jetzt im Europawahlkampf an, der jetzt in die heiße Phase geht?
Auch da ein ganz klarer Unterschied. Also konservative Wähler wird es nicht schwerfallen, sich für eine oder andere Partei zu entscheiden, weil es da wirklich Unterschiede gibt. Die AfD ist ganz klar anti-europäisch und fährt einen Kurs, der Europa und die EU ablehnt. Die CSU fährt diesmal, anders als beim letzten Europawahlkampf, einen klar pro-europäischen Kurs mit Manfred Weber an der Spitze, der eben EU-Kommissionspräsident werden könnte. Das hilft der CSU natürlich hier vor Ort im Wahlkampf. Aber am Ende wird die AfD und werden die rechtsnationalen Parteien in Europa eine ganz entscheidende Rolle spielen bei der Frage, ob Manfred Weber wirklich der EVP-Vorsitzende wirklich der EU-Kommissionspräsident werden kann. Denn das kann er nur, wenn die EVP eine Mehrheit bekommt bei der Wahl. Und da stehen die rechtsnationalen Parteien möglicherweise dagegen.
Vielen Dank. Einschätzungen und Informationen aus München für uns von Michael Watzke. Ein Mindestlohn für Auszubildende in Deutschland, das ist eines der großen Themen, das in dieser Woche diskutiert wird im Bildungssektor. Und das ist auch gleich eines der Themen bei Campus und Karriere mit der Kollegin Thekla Jahn. Und das war es für Deutschland heute für diese Ausgabe, für diesen Montag. Am Mikrofon war für Sie Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.